Deutschlandfunk. Das Feature.
Das Vorgehen der Polizei ist dann immer barbarisch, wenn es gegen Rechtsbrecher vorgeht. Wenn sie gegen Rechtsbrecher vorgeht.
Haben Sie gesagt, wilder Streik sei was, so etwas wie Revolution?
Wilde Revolution, habe ich gesagt, ja.
Polizeidirektor Günther Knecht im August 1973 zum Streik ausländischer Arbeiterinnen bei der Firma Pierburg in Neuss.
Also ich denke mal, mit der Urabstimmung werden wir also so hart wie möglich gegen die Monsen sozusagen, also gegen die Kapitalisten rangehen. Dann werden die schon uns kennenlernen.
Hadje Kavaca, Arbeiter bei der Firma Bosch Siemens Hausgeräte Berlin, September 2006.
Radikaler.
Ich würde nicht sagen. Also mit der Politik bin ich in Deutschland nicht viel beschäftigt. Also ich kann kurz fassen, ich bin ein ausländischer Mitarbeiter und deshalb, ich darf hier keine politische Arbeit machen.
Aber Sie werden beschuldigt, die Arbeiter aufzuwiegeln. Stimmt das?
Ich kann das ganz klar antworten. Das ist so. Sie sehen, dass Tausende an Arbeiter hier marschieren. Glauben Sie, dass nur ein einziger Mensch das einfach so schaffen kann, wenn keinen richtigen Gründen gibt?
Bahar Targül, türkischer Arbeiter, zum Streik bei Ford Köln, August 1973.
Der ganze Integrationsdiskurs, mit dem wir konfrontiert sind jeden Tag, ist ja ein Diskurs, der immer wieder ganz deutlich macht, dass es ein Problem gibt.
Manuela Bojajew, Sozialwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Autorin des Buchs Die windige Internationale – Rassismus und Kämpfe der Migration.
Und ich glaube, dass man in der Geschichte dieses Problems, in der Geschichte der Migration und in der Geschichte des Widerstands von Migrantinnen eine Reihe von Lösungsansätzen auch sieht, wie die das selber in die Hand genommen haben und dazu beigetragen haben. Und diese Geschichte ist weitgehend ausgelöscht worden.
Maschinen, stopp! Streik bis zum Sieg! Wir werden kämpfen und uns gehört die Fabrik!
Und dann haben sie aufgehört zu arbeiten. Eine alternative Integrationsgeschichte. Ein Feature von Peter Kessen.
Ein großer Bahnhof für einen kleinen Mann in Köln-Deutz. Für Armando Sá Rodríguez aus Viseu in Portugal, der soeben ausgerufen wurde. Denn der erste der beiden Züge mit Gastarbeitern, die am heutigen Tag in der Bundesrepublik eintreffen, insgesamt sind es...
Am 10. September 1964 begrüßen Vertreter des Deutschen Arbeitgeberverbandes auf dem Bahnhof Köln-Deutz den millionsten Gastarbeiter, den Portugiesen Armando Rodríguez. Fotografen umkreisen wohlbeleibte Arbeitgebervertreter und den eingeschüchtert wirkenden schmalen Mann aus Portugal. Fast möchte man die Fassungslosigkeit in seinem Blick als Antwort auf die Begrüßung durch die deutschen Arbeitgeber deuten. Deren Vertreter hatte laut Handelsblatt gesagt, jetzt geht es an die Arbeit. Wir wären ganz froh, wenn wir in unserem Land nicht gezwungen wären, so viele Ausländer fern der Heimat beschäftigen zu müssen. Nun sind sie aber da, wir brauchen ihre Hilfe und sie sollen es so gut haben, wie es eben geht. So gut, wie es ein Gast erwarten darf. In diesem Sinne, auf in den Kampf, Senor Rodríguez. Ausgelöst durch Wirtschaftswunder und Arbeitskräftemangel hatte die Bundesrepublik nach und nach Anwerbeabkommen abgeschlossen. Mit Italien, Griechenland, Spanien, Marokko, Portugal, Tunesien und zum Schluss im Jahr 1968 mit Jugoslawien. Mit der Türkei gab es seit 1961 ein Abkommen.
Die Gewerkschaften haben gleich zu Beginn der Arbeitsmigration die Bedingung aufgestellt, dass die angeworbenen Arbeitsmigranten in arbeitsrechtlicher, sozialrechtlicher und tarifrechtlicher Hinsicht gleichgestellt werden sollten.
Nihat Öztürk, Geschäftsführer der IG Metall Düsseldorf-Neuss, Sozialökonom und Forscher zur Geschichte der Arbeitsmigration in die Bundesrepublik.
Das war außerordentlich wichtig. Das war wichtig für die Betroffenen, für die Arbeitsmigranten, damit sie nicht ausgebeutet werden und dass sie zu ziemlich anständigen Bedingungen beschäftigt werden.
Es sollte das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit gelten. Die ausländischen Arbeiter und Arbeiterinnen konnten Mitglied der Gewerkschaften werden und den Betriebsrat wählen. Aber eines durften sie zunächst nicht, selbst als Betriebsrat kandidieren.
Die meisten Arbeitsmigranten kamen nach Deutschland ohne industrielle Erfahrung. Es handelte sich nicht um irgendeine moderne Arbeiterschaft oder modernes Proletariat mit ausgeprägtem Klassenbewusstsein. Es waren also nicht modernen Industriearbeiter aus Norditalien, sondern aus Süditalien nach Deutschland gekommen, aus dem faschistischen Spanien, Portugal, aus Griechenland 67 bis 74, übrigens die Militärjunta, und aus stockkonservativen Türkei, ja, also ländlich strukturiert, konservatives Weltbild.
So importierte die Bundesrepublik Deutschland scheinbar autoritätsgläubige und duldsame Arbeitskräfte. Man spekulierte darauf, dass sie am wachsenden Wohlstand partizipieren, aber keine Integrationsinteressen formulieren, keine Forderungen stellen würden.
Der Durchbruch kam aber 1972, als die Wählbarkeit in den Betriebsräten durchgesetzt wurde, in der Brandt-Scheel-Regierung durch Reform des Betriebsverfassungsgesetzes, gab es eine Wende in der Frage der, in Gänsefüßchen nenne ich das, Integration oder Eingliederung und Partizipation.
Jetzt konnten die ausländischen Beschäftigten nicht nur Betriebsräte wählen, sondern auch selbst kandidieren. Und ausgerechnet jetzt begann eine Revolte. 1973 war das Jahr, in dem die sogenannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen in Deutschland massenhaft die Arbeit niederlegten. Im Mai beim Autozulieferer Karmann in Osnabrück, bei der Heidelberger Schnellpressenfabrik in Wiesloch, beim Landmaschinenhersteller John Deere in Mannheim, im Juli bei den Heller Werken in Lippstadt und Paderborn, bei der Pierburg AG in Neuss, im August bei Klöckner Humboldt und bei Ford in Köln, bei Valvo in Aachen, im September bei Teves in Frankfurt, bei Leistritz in Fürth und bei Siemens in Traunreuth.
Kapitel 1.
Die Arbeiterinnen sitzen in einer riesigen Halle. Sie ist fast so groß wie drei Turnhallen. Im Abstand von 5 bis 10 Metern wird der Raum durch Produktionsbänder geteilt. Am Fließband entstehen Vergaser für die Autoindustrie. Bei der Firma Pierburg arbeiteten 1973 rund 3.300 Beschäftigte. An den Bändern saßen zumeist Arbeiterinnen aus Griechenland, Jugoslawien und Spanien. Fast alle eingestellt in der niedrigsten Lohngruppe, der Gruppe 2. Durchschnittlicher Stundenlohn rund 4 Mark. Im heißen Sommer 1973 steigt die Arbeitsbelastung ins Unerträgliche. Immer mehr Bänder werden installiert, die Arbeiterinnen immer enger platziert. Sie sitzen auf klapprigen, ungesunden Stühlen direkt im Benzindunst. Abzugshauben gibt es nicht.
Damals sagt man Fließbandarbeit, also überwiegend im Band, wenig Automatisierung, körperliche Schwerarbeit war das für Frauen. Vergasen waren so 700, 800 Gramm bis zu 1 Kilo. Da müssen wir 600, 700 Vergaser pro Tag in Hand zusammenbauen und verpacken. Da war echt für die Frauen körperliche Arbeit. Für Männer waren leichte Tätigkeiten, gute Bezahlung. Ob die ausländischen Facharbeiter oder überwiegend Deutschen waren Vorarbeiter oder Meister. Und einige wenige ausländische Kollegen waren qualifizierte Facharbeiter tätig.
Serdar Gökbeyrak, 59 Jahre alt, geboren in Ankara, gelernter Beruf Dreher. Seit 1973 bei der Pierburg AG, seit 22 Jahren Betriebsrat.
Kaum Facharbeiter als ausländische Kollegen, einige wenige. Und überwiegend jeder Deutsche, dass er deutsche Sprache beherrschen, schreiben, lesen könnte, war der entweder Facharbeiter oder Vorarbeiter. Ob sie berufliche Kenntnisse haben, war da uninteressant.
Serdar Gökbayrak zeigt eines der bekanntesten Bilder der westdeutschen Streikgeschichte. Ein Metallzaun schützt die Eingangsfront des Betriebes. Auf dem Werkshof warten die Arbeitswilligen. Vor dem Zaun protestieren die ausgesperrten Arbeiter. Serdar Gökbayrak ist auf den Zaun geklettert und hält ein Plakat in die Höhe.
Also wir haben ja damals mehrere Plakate. Unsere Parole war ein D-Mark mehr und weg mit dem Longobus 2. Hier im Rex mit dem Pullover, also da bin ich auch mit dem Kollege, ich glaube ein jugoslawischer Kollege sitzt mal und halte mal Plakate, weil der Tor war zu von der Arbeitgeberseite. Ja, war ich 23 Jahre.
Auslöser des Streiks war eine ausbleibende Lohnerhöhung. Die IG Metall hatte Ende 1972 gegenüber dem Arbeitgeberverband die Leichtlohngruppe 2 gekündigt, doch die Unternehmer reagierten nicht. Die ausländischen Arbeitnehmerinnen verdienten in der untersten Lohngruppe zumeist zwischen 3,85 Mark und 4,26 Mark. An einem Montag, am 13. August, beginnt der Streik. Vor Beginn der Frühschicht um 6.30 Uhr legen rund 300 meist ausländische Arbeiter und Arbeiterinnen die Arbeit nieder. Die Polizei ist alarmiert und versucht, einzelne Streikende vor dem Werktor zurückzudrängen. Neben der Abschaffung der Lohngruppe 2 und der Erhöhung des Stundenlohns um 1 Mark fordern die Streikenden, dass Frauen bei gleicher Arbeit genauso viel verdienen wie die Männer. Außerdem soll allen Beschäftigten eine Schmutzzulage gezahlt werden.
Warum streiken Sie?
Warum streiken? Wenn ich Geld. Ich habe 9 Jahre arbeiten. Ich habe Stundenlohn 5 Mark, alle Frauen. Ne? Und in Sondermaschine. Und jeden Tag stehen bleiben mit dem Gummianzug.
In 3 wollen die Frauen rein, in 3 und nicht wie 100.
Ich bin 10 Jahre da und bin auch in Lohngruppe 2.
Es gibt keine Ruhe, wenn nicht
sind
die Angleichung
all die Frauen,
da ist.
Die 10, 11, 12 da liegen, wir sind noch in die Anfangslohngruppen drin.
Für 10 Jahre 24 wenn ich Treuezulage. Ne? Also das sind 5 Mark, im Ganzen 5 Mark 57. Aber jetzt erst haben wir 7 Pfennig gekriegt.
Und was arbeiten Sie?
An den Maschinen, ja, an den
wir
Maschinen,
arbeiten Hand in Hand, also am Fließband. Wir müssen ja bedienen, also dass die Leute weiterarbeiten, also weiter montieren können.
Wir müssen eine Stückzahl fertig produzieren am
1200 wird verlangt.
Die Männer, die mit an unserem Band sitzen, haben alle etwas mehr Lohn. Aber gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Wir stehen tatsächlich.
Ja, das war ungeplant und Betriebsrat könnte ja nicht organisieren. Betriebsrat seine Aufgabe vermitteln. Er darf ja gar nicht hier im Streik aufrufen, laut Betriebsverfassungsgesetz. Und IG Metall war auch nicht direkt beteiligt bei diesem Aufstand. Offiziell war ein wilder Streik.
Am Dienstag, dem zweiten Streiktag, stehen wieder 350 Menschen vor dem Werkstor. Am Mittwoch versucht diese Gruppe, die Solidarität der Beschäftigten auf dem Betriebsgelände einzufordern. Sprechchöre ertönen. Alle raus.
Ja, wir waren hier direkt Düsseldorfer Straße vor dem Tor. Direkt den zweiten Tag hat der Arbeitgeber Tor zugemacht und hat ja auch appelliert, wer nicht reingeht, wird eine Kündigung bekommen.
Das ging ja darum, das Tor. Die wollten ja die Leute, die im Betrieb waren, von denen, die außerhalb Betrieb waren, wollten die trennen.
Peter Leipziger, damals Betriebsrat bei Pierburg.
Da gab es dieses große Schiebetor, elektrisch. Und das wollten die schließen. In dem Moment wäre keiner mehr rausgekommen, keiner mehr reingekommen. Und die Frauen haben das verhindert. Zum Beispiel die Eleftheria, die war hochschwanger. Die hat sich einfach zwischen das Tor hingesetzt. Also so weit sind sie nicht gegangen, um die Frau zu zerquetschen. Und hat einen Meter das Tor den ganzen Tag offen gehalten. Die saß da drin, die wurde versorgt mit Essen. Und über diese kleinen Spalte konnte also Kommunikation nach außen und innen konnte die florieren. In dem Sinne war das schon eine Heldin, die Frau, was sie gemacht hat. Der eine Vorarbeiter auch, der ist dann auch entlassen worden, der zu der Eleftheria gesagt hat, wenn die jetzt von dem Tor nicht weggeht, hole ich dir dein Kind aus dem Bauch. Solche Sprüche sind da gekommen. Ja. Das war also schon eine massive Einschüchterung.
Der Umschwung kommt am vierten Streiktag.
Da kam das Ausstand von deutsche Kolleginnen und Kollegen, Werkzeugbauer, Facharbeiter, die haben mit den Frauen solidarisch erklärt und die sind auch nach Hof gekommen und Arbeit niedergelegt.
Am Freitagmorgen hat der Betriebsrat ein erstes Ergebnis ausgehandelt. 12 Pfennig mehr ab sofort und 20 Pfennig mehr ab dem 1. Januar 1974. Diese Regelung wird von den Beschäftigten abgelehnt. Wegen der zentralen Bedeutung von Pierburg für die deutsche Automobilindustrie schaltet sich der Arbeitgeberverband ein. Um 16 Uhr wird das neue Ergebnis verkündet.
Kolleginnen und Kollegen, der Betriebsrat gibt das Verhandlungsergebnis bekannt. Es ist erreicht worden, dass die Lohngruppe 2 in dieser Firma nicht mehr zur Anwendung kommt.
Die Lohngruppe 2 wird abgeschafft. Die davon betroffenen Arbeiterinnen erhalten eine Lohnerhöhung von 65 Pfennig. Die höheren Lohngruppen erhalten 53 Pfennig mehr.
Ja, das würde ich auch als Mentalitätsfaktor, würde ich das hier nennen. Auch damals die Jugoslawinnen, die hatten ja einen besonderen Sozialismus damals in Jugoslawien. Die waren schon selbstbewusster. Und die Spanierinnen ist eine Mentalitätssache, dass sie viel begeisterungsfähiger sind und nicht so viel Angst hatten, obwohl man sie versucht hat einzuschüchtern. Der Deutsche ist immer ein bisschen reserviert und traut sich nicht so richtig dran. Das war also bei den ausländischen Kolleginnen ganz anders. Ich muss es ganz klar sagen, wenn das ein rein deutscher Betrieb gewesen wäre, hätte es diesen Streik in dieser Form nicht geben können.
Meiner Meinung nach 1973 gab jedes Jahr eine Verbesserung her, ob der Arbeitsbedingung oder Bezahlung.
Serdar Gökbeyrak nennt als Beispiele die bessere Akkordbezahlung, die neue ergonomische Bestuhlung an den Fließbändern, die Abluftanlagen gegen den Benzindampf, den höflicheren Umgangston der Vorarbeiter und die mehrsprachigen Betriebsversammlungen. Und es gäbe gleiche Karrierechancen für alle, meint er, unabhängig von der jeweiligen Herkunft. Die Durchsetzungen solcher Errungenschaften, so der Gewerkschafter, hätten mit dazu beigetragen, dass bei Pierburg 98% der Beschäftigten in der Fertigung gewerkschaftlich organisiert sind. 1973 arbeiteten noch 3.300 Menschen bei Pierburg in Neuss. Dann kamen die Rationalisierungswellen und die Globalisierung. Die Firma schuf neue Fabriken in aller Welt. Heute beschäftigt Pierburg in Neuss noch 300 Menschen. Weltweit hat die Kolbenschmidt-Pierburg AG 12.000 Mitarbeiter, die sich auf 30 Standorte unter anderem in China, Brasilien und Indien verteilen. Die 200 Arbeiterinnen in Neuss verdienen heute immerhin um die 15 Euro brutto in der Stunde. In einem tschechischen Werk beträgt der Monatslohn dagegen nur um die 500 Euro brutto.
Die Migranten sind ja quasi in diese Lohngruppen rekrutiert worden und haben dann die niedrigen Arbeiten gemacht, die schmutzigen Arbeiten, die repetitiven Arbeiten gemacht und waren aufgrund dessen auch relativ isoliert von der deutschen Facharbeiterschaft.
Die Grundanordnung des Fließbandsystems in deutschen Großbetrieben der 50er und 60er Jahre stammte noch aus dem Jahr 1942, als die deutsche Kriegsindustrie radikal modernisiert worden war. Mit den in die Jahre gekommenen Anlagen konnte man weiterarbeiten, weil die im Niedriglohnbereich arbeitenden Gastarbeiter so wenig verdienten, dass eine profitable Vernutzung des bejahrten Maschinenparks möglich war. Darauf nahm der damalige Bundesfinanzminister Helmut Schmidt Bezug, als er im Herbst 1973 in einer Haushaltsdebatte erklärte, die Ausländerbeschäftigung habe eine Modernisierung der deutschen Industrie verlangsamt. Ihre niedrige Bezahlung den Druck zur Erzielung höherer Produktivitätsfortschritte vermindert. Gleichzeitig aber hat die Ausländerbeschäftigung in dieser Zeit die Aufstiegschancen deutscher Arbeiter erhöht.
Wir steigen! Die Gewerkschaft ist bestochen!
Kapitel 2.
Ich darf eine Begrifflichkeit hier anwenden, das von sehr vielen, die außerhalb der Halle aus Vietnam bestätigt haben.
Ahmed Karazay, 45 Jahre, Elektriker. arbeitet seit 28 Jahren in der Y-Halle bei Ford in Köln. Für die alte Y-Halle gab es den Vergleich mit Vietnam.
Vietnam, und das sagt ja alles. Ja, in Vietnam damals ein Krieg herrscht, zu verdeutlichen, was für eine Situation am Ort herrschte.
In der Y-Halle findet die Endmontage der Autos statt. 1973 arbeiteten hier rund 1000 Menschen. Fast nur Ausländer standen an den Bändern. Hier erhielten die Wagen bei fester Taktzeit auch ihre Innenausstattung.
Wenn man Taktzeit von 15 Sekunden nimmt, dann sind das in der Stunde 240 Motoren.
Peter Bach, damals linker Aktivist und Bandarbeiter bei Ford Köln.
Auf jeden Fall gab es immer so einen Streit, dass der Verantwortliche für das Band die Geschwindigkeit etwas erhöhte. Und dann waren es 256 Motoren und dann waren es 264 Motoren. Und dann gab es irgendwie ein Riesengebrüll. Ne? Das heißt, es wurde an irgendeiner Stelle wurde es zu eng und die Bandgeschwindigkeit wurde runtergedreht. Wenn meinetwegen bei 256 Motoren es kein Gebrüll gab, dann war das offensichtlich zu schaffen. Dann war das das neue Limit.
Die Bandarbeit ist sehr schwer.
Saleh Güldeken, 72 Jahre alt, begann bei Ford 1962 in der Y-Halle.
Die eingegebene Zeit muss jeder seine Arbeit machen. Aber muss. Der Meister darf nicht immer Band stoppen. Sehr schwere Arbeit. Viele sind aufgehört, könnten sie nicht schaffen.
In den Fordwerken in Köln-Niehl arbeiteten 1973 rund 31.500 Arbeiter. Rund zwei Drittel waren Ausländer, davon etwa 12.000 Türken. Bei den Betriebsratswahlen von 1972 erhielt die IG Metall 37 Mandate, die kommunistischen Automobilarbeiter brachten es auf 5 Mandate. Für die sogenannte Türkenliste stimmte zwar rund ein Drittel aller Beschäftigten, aber sie erhielt nur ein Mandat. Ein türkischer Arbeiter hatte, nachdem ihm die IG Metall einen Listenplatz verweigert hatte, eine eigene Liste aufgestellt. Wegen Tricksereien des Betriebsrats blieb dieser Türke der einzige Kandidat auf seiner Liste.
Es waren auf der einen Seite die Leute aus den türkischen Großstädten, jetzt speziell aus Istanbul, denen gewerkschaftliche Auseinandersetzungen aber unter völlig anderen Umständen sehr bekannt waren. Wie gesagt, es war eine gewerkschaftliche Tradition wie hier, Mitbestimmung und sowas ist völlig unbekannt gewesen. Und da hieß gewerkschaftliche Auseinandersetzung immer, dass man auch sehr viel riskiert. Und dann waren sie sich auch dessen bewusst, dass ein sehr großer Teil von ihnen aus Gegenden stammte, in denen es überhaupt gar keine gewerkschaftliche Tradition gab. Die in den Betrieb kamen, mit geringen Sprachkenntnissen eingewiesen wurden in einen Job und den Job machten. Als würden sie, vielleicht wirklich, als würden sie einen Fluch ziehen oder so.
Dieser Streik hat keine, auch der Geschäftsleitung nicht erwartet, so einen Streik. Auch nicht gerechnet. Das ist eine einmalige Sache gewesen. Sowas nochmal, glaube ich nicht, komme in Deutschland nicht mehr.
Sei pünktlich! Sei pünktlich! Sei pünktlich! Kommen nicht zu spät! Kommen nicht zu spät!
Streik, angefangen mit der Entlassung. 30 oder 25 Kollegen zu spät gekommen. Ja, in der Türkei haben sie ihre Urlaub verlängert. Konnte Produktion nicht laufen. Und die Kollegen haben gesagt, wir können nicht mehr. Eine Endmontage, die Arbeit niedergelegt. Wenn Endmontage nicht arbeitet, arbeitet keine mehr.
Am Freitag, dem 24. August 1973 um 15.15 Uhr weigern sich die türkischen Arbeiter zur Spätschicht anzutreten. Gegen 18 Uhr halten mehrere tausend ausländische und 200 deutsche Arbeiter eine Streikversammlung ab. Sie fordern die Zurücknahme der Entlassungen, 1 Mark mehr Lohn für alle, die Herabsetzung der Bandgeschwindigkeit und 6 Wochen Urlaub.
Die Entscheidung der Unternehmensleitung, alle Fließbänder zunächst einmal stillzulegen und die gesamten Fordwerke zu schließen, fiel am frühen Vormittag, nachdem es während der Frühschicht zu Arbeitsniederlegungen und auch Unruhen gekommen war.
Wir verlassen den Betrieb nicht. Wir bleiben hier und die Spätschicht übernimmt die Kontrolle und dann Streik wird weitergehen.
Der Betriebsrat nimmt sofort Verhandlungen mit der Geschäftsleitung auf, kommt aber zunächst zu keinem Ergebnis. Am Montag wählen die Arbeiter eine eigene Streikleitung. Der Betriebsrat verliert seinen Einfluss, ignoriert die Streikleitung und hat seine Integrationskraft verloren, als er nach 5 Tagen ein mit der Geschäftsleitung ausgehandeltes Ergebnis präsentiert.
Mittwoch, 29. August. Die Werksleitung fordert die Wiederaufnahme der Arbeit. Der Betriebsrat gibt bekannt.
Betriebsrat konnte einen Teilerfolg erzielen. 280 D-Mark für alle. Die Streiktage werden bezahlt, Entlassungen werden rückgängig gemacht. Bis heute Nachmittag um 13.30 Uhr gehen die Verhandlungen weiter.
Doch auch der Streik geht weiter. Im Werk formieren sich Protestzüge mit mehreren tausend Demonstranten, vorwiegend Türken. Sie lehnen das Verhandlungsergebnis des Betriebsrats als unzureichend ab. Die selbsternannte Streikleitung will direkt mit der Unternehmensleitung verhandeln. Die Arbeitswilligen wagen nicht, an ihre Arbeitsplätze zu gehen. Die Streikparole heißt jetzt: eine Mark mehr.
Lasst euch von den Kahoten nicht missbrauchen. Sie belügen und betrügen euch. Sie wollen ihr politisches Süppchen kochen. Hört auf die IG Metall Vertrauensleute. Der Betriebsrat verhandelt weiter. 280 D-Mark sind zu üben vereinbart. 3 Streiktage werden bezahlt. Der Betriebsrat verhandelt weiter.
Diese Parole Syndika Sattelmisch, die bestochene Gewerkschaft, das war ja auch wirklich das Gefühl, was sie durchweg teilten. Das war eine sehr populäre Parole gewesen, die neben Biermarkt stand, glaube ich, die am meisten gerufene Parole war. Eine Mark mehr und Syndika Sattelmisch.
Die Demonstranten ziehen zum Personal- und Sozialzentrum zu einem Massensit-in. Der türkische Streikführer fragt die Betriebsleitung,
ob du bereit bist, uns ohne Betriebsräte zu dir zu sprechen zu bekommen. Jetzt wollen wir von dir nur eine einzige Antwort. Ja oder nein?
Juhu!
Liebe türkischen und deutsche Mitarbeiter, die Antwort kann nach dem Gesetz hier nur nein heißen.
Alter, das Streik geht weiter!
Und warum solidarisieren sich die deutschen Arbeiter nicht hier?
Also solidarisieren ganz wenig deutsche Arbeiter mit uns, aber leider große Teile machen das nicht mit, weil sie haben sowieso mehr Lohn als uns und die haben leichter Arbeit als uns, deshalb machen sie das nicht mitmachen.
Die Vertrauenskörperleitung der IG Metall in den Fortwerken verwendete in einer Untersuchung des Streiks das polizeiliche Vokabular aus dem Dritten Reich. H. wurde ergriffen und von der Polizei in Schutzhaft genommen, hieß es triumphierend. Ein Gutachten, das die Konzernleitung bei einer Unternehmensberatung in Auftrag gegeben hatte, attestierte dem Betriebsrat, jeden echten Kontakt zur Arbeiterschaft verloren zu haben. Der Betriebsrat sei vor allem mit Besprechungen im eigenen Kreis und mit Verhandlungen mit dem Management beschäftigt gewesen. Den von ihm erwarteten Einblick in die wesentlichen Probleme am Arbeitsplatz habe er nicht besessen.
Die starken Polizeikräfte waren heute Morgen von der Unternehmensleitung angefordert worden, nachdem mit Beginn der Frühschicht arbeitswillige deutsche und auch türkische Arbeitnehmer in einer Art von Selbsthilfe gegen die Streikenden und ihren harten Kern vorgingen, wobei es immer wieder zu tätlichen Auseinandersetzungen kam.
Am Donnerstag, dem 30. August, stehen sich auf dem Werksgelände 2 Gruppen gegenüber. Rund 4.000 Streikende und 1.000 sogenannte Arbeitswillige. Die Anti-Streik-Demo greift an. Rolltore rasseln herunter. Die Polizei beginnt mit Verhaftungen. Der Streik wird mit einer brutalen, fast militärischen Art und Weise zerschlagen. Die Bild-Zeitung frohlockt am 31. August 1973, deutsche Arbeiter kämpfen fortfrei. Und das Nachrichtenmagazin Spiegel kommentiert, Anlass und Ablauf des Fortstreiks zeigten den Muselmanen, dass sie in Deutschland allenfalls wohnhaft, nicht aber heimisch waren.
Wir haben ein paar Sachen erreicht. Wir haben einmal die Kanalarbeit weggeschafft. Wir haben am Band, Nebenband, Sitzecken gehabt.
Erst nach dem Streik kümmert sich der Betriebsrat um die Beschwerden der Bandarbeiter. Regelmäßiger Wechsel der spezifischen Tätigkeiten sollen die einseitige Belastung am Band mindern. Die Überkopfarbeit wird abgeschafft. Hebehilfen und hydraulische Maschinen werden installiert, um die körperliche Belastung zu reduzieren. Die türkischen Beschäftigten erhalten eigene Sanitärräume, die ihren hygienischen und kulturellen Bedürfnissen entsprechen, und einen Gebetsraum. Zudem werden Betriebsversammlungen fortan mehrsprachig abgehalten. Die Ford-Werke wurden im Dezember 2008 von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung Maria Böhmer für ihr Diversity Management mit dem Preis für kulturelle Vielfalt am Arbeitsplatz und in der Ausbildung ausgezeichnet. Im Frühjahr 2009 beschäftigen die Ford-Werke 24.000 Mitarbeiter, davon 40% mit Migrationshintergrund.
Möglicherweise haben aber diese Streiks auch eine wichtige Funktion gehabt, noch größere Anstrengungen zu unternehmen, aus den Reihen der Mitglieder gezielt Vertrauensleute, Betriebsräte auszubilden, zu integrieren, zu qualifizieren.
Nach den August-Streiks trat aber erst einmal der von der Bundesregierung mit Verweis auf die Ölkrise und die wachsende Arbeitslosigkeit beschlossene Anwerbestopp für ausländische Arbeitskräfte in Kraft. Und die Gewerkschaften stimmten dem zu.
Ich würde sagen, wenn man sich das nochmal historisch genauer anguckt, gibt es sehr viele andere Gründe. Unter anderem hat die Gewerkschaft darauf gedrungen, einen Anwerbestopp zu verhängen. Und man muss auch sehen, dass 1973 der Höhepunkt der Arbeitsniederlegung, der Arbeitsstreiks und der Arbeitskämpfe in der Geschichte der Bundesrepublik waren, die massiv und sehr stark unter anderem von Migranten und Migrantinnen initiiert oder durchgeführt worden waren. Das heißt, die Gewerkschaften mussten Befürchtungen haben, was ihr Mandat betrifft, die Arbeiterschaft in der Bundesrepublik angemessen vertreten zu können. Und in dieser Situation wird also dieser Aufnahmestopp verhängt.
Erst 2001 revidiert der DGB die gewerkschaftliche Zustimmung zum Anwerbestopp und plädiert fortan dafür, die Bundesrepublik als Einwanderungsgesellschaft zu definieren.
Wir streiken! Wir streiken! Wir streiken!
Wir wollen kämpfen! Solidarität!
Kapitel 3.
Also ich habe angefangen hier direkt am Fließband Weichmaschinen herzustellen und seit 25 Jahren mache ich das. Ich habe für die Weichmaschine den Innentrommel vorbereitet, Schläuche reingemacht und dies in dem Gehäuse montiert. Fast alle möglichen Arbeiten habe ich mitgemacht.
Hüseyin Aykurt, geboren 1965 in Anatolien, arbeitet seit 25 Jahren für Bosch Siemens Hausgeräte GmbH im Werk Berlin-Spandau.
Also als ich hier angefangen habe, 1983, dachte ich, ich bin in der Türkei. So, am Fließband fast 100% ich ausländische Arbeitnehmer. Davon waren hauptsächlich Türken, dann Vietnamesen, jugoslawische Kollegen. Und unser Meister waren Deutsche. Und wie man so unten sagt, unsere Chefs waren Deutsche. Sonst also in der Fabrik, also in der Produktion wurde kaum Deutsch gesprochen. Okay, jeder Volk war für sich. In Pauseräumen, Sozialecken haben die vietnamesischen Kollegen zusammengesessen und die Türken unter sich und die Jugoslawen unter sich. Aber Probleme und sowas gab es unter denen nicht.
Die BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH gehört zu den drei führenden Unternehmen der Hausgerätebranche weltweit. In Deutschland und Westeuropa ist BSH die Nummer 1. Heute besitzt die BSH 43 Fabriken in 14 Ländern. In Europa, USA, Lateinamerika und Asien. Mit insgesamt rund 39.000 Mitarbeitern.
An die türkischen Kolleginnen und Kollegen, Merhaba! An die polnischen Kollegen, Dzień dobry! Und an die vietnamesischen Kollegen, ciao! Und nicht zuletzt natürlich an unsere deutschen Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen hier vor dem Werkstor bei BSH in Berlin.
Der Gewinn vor Steuern lag 2005 und 2006 bei rund 500 Millionen Euro. Das Spandauer Werk galt allerdings als unrentabel. Wegen geringerer Investitionen und höherer Lohnkosten lagen die Gewinne pro Waschmaschine niedriger als an anderen Konzernstandorten. Das ergab aus Sicht des Unternehmens bei einer Produktion von 200.000 Geräten einen Verlust von 20 Millionen Euro pro Jahr. Bosch Siemens wollte 270 Beschäftigte entlassen. 300 sollten bleiben dürfen. Die Personalkosten sollten um 8,5 Millionen Euro sinken. Die Belegschaft hielt im September 2006 die mit 3 Wochen längste Betriebsversammlung in der Geschichte der Bundesrepublik ab. Am 25. September beschlossen 95% der Beschäftigten den unbefristeten Ausstand. Offizielles Streikziel war ein Sozialtarifvertrag mit Abfindungsregelungen und Härtefonds. Aber eigentlich wollte die Gewerkschaft den Standort sichern und Arbeitsplätze erhalten.
Es ist 6 Uhr.
Jawohl.
Und wir haben seit 2 Stunden alles unter der Kontrolle.
Jawohl.
Und wir haben das gemeinsam geschafft. Wie ich das feststelle, über 700 Kolleginnen und Kollegen sind hier. Wir werden zeigen, dass wir eine Regelung haben, dass wir durchhalten werden.
Sehr interessant zum Beispiel, vor dem Streik haben die Kollegen nicht zusammen gegessen oder jede Gruppe unter sich, das und jenes. Und während des Streiks besonders, alle sind vor dem Tor gestanden, alle haben aus dem gleichen Topf gegessen, alle haben gemeinsam gejubelt, gemeinsame Gefühle haben wir da entwickelt.
Am 25. September beginnen die Beschäftigten mit ihrem Kampf. Sie kontrollieren das Werksgelände, erhalten Solidaritätsbekundungen von prominenten Politikern, wie dem regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. Allerdings stellt sich im Konzern keine Solidarität ein. Das Schwesterwerk im brandenburgischen Nauen arbeitet weiter. Aber die Spandauer BSHler wagen einen Marsch der Solidarität durch die Republik. 14 Tage lang besuchen sie andere Belegschaften, die vor dem Aus stehen. Den Handyhersteller BenQ in Kamp-Lintfort zum Beispiel. Am Dienstag, dem 17. Oktober 2006, verhandelt die IG Metall wieder mit Bosch Siemens und erzielt innerhalb eines Tages ein Ergebnis. Zwar sollen 220 Mitarbeiter entlassen werden, aber immerhin 350 Arbeitsplätze in der Fertigung erhalten bleiben. Die Gewerkschaft akzeptiert die von Bosch Siemens geforderten Personaleinsparungen von 8,5 Millionen Euro. Die sollen aber neben dem erwähnten Stellenabbau vor allem durch Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich erzielt werden.
Mit Ja für Annahme des Verhandlungsergebnisses haben 32,55% gestimmt, 67,05% haben gegen die Annahme des Verhandlungsergebnisses gestimmt. Damit ist das von der IG Metall-Satzung geforderte Quorum von mindestens 25%, die für Ja stimmen, erfüllt. Es muss immer eine große Mehrheit unserer Mitglieder für Streik stimmen in der ersten Ruheabstimmung. Ihr kennt das aus der ersten Ruheabstimmung. Und dieselbe Logik gilt auch bei der zweiten Ruheabstimmung.
Ich werde nicht nach Hause gehen.
Die Abstimmungsergebnis zeigt hier alles, dass es nur 32% der Kollegen das Ergebnis zugestimmt haben. Aber wenn 70% der Belegschaft gegen eine Vereinbarung ist, da weiß ich nicht, wenn es auch zur Satzung passt, ob man da abbrechen sollte, den Kampf.
Die größte Empörung zeigt sich bei den Beschäftigten ausländischer Herkunft. Die Deutschen stimmen dem Ergebnis eher zu. Noch heute wollen sich zwei deutsche Betriebsräte nicht vor dem Mikrofon äußern. Ein dritter bewertet den Abschluss als positiv.
Also Streikrecht, besonders Streikrecht in Deutschland hier, zum Beispiel die Gewerkschaften dürfen streichen eigentlich, wenn es um per Prozente geht, ob man per Cent mehr bekommt oder nicht. Aber wenn es um Existenz geht, da dürfen sie, okay, jetzt mit diesem Sozialtarifvertrag, da dürfen sie offiziell auch nicht um die Arbeitsplätze oder um die Existenz der Menschen hier streiken. Das finde ich abartig. Man muss dagegen unbedingt kämpfen, um diese Sache zu ändern.
Die BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH nimmt eine Woche nach dem Verhandlungsergebnis am 24. Oktober 2006 im brandenburgischen Nauen eine neue Fertigungslinie für Waschmaschinen in Betrieb. Zu diesem Zeitpunkt sind dort auch 200 Leiharbeiter zum Stundenlohn um die 5,50 Euro tätig. Die modernste Anlage in Europa produziert von nun an jährlich über eine 500.000 Waschmaschinen. Der Konzern steigert in den Jahren 2005 bis 2007 seinen Gewinn vor Steuern von 500 Millionen Euro auf 637 Millionen Euro. Die Arbeitsplätze im Werk Spandau bleiben nur noch bis zum Jahr 2010 garantiert.
Die meisten Migranten sind später Mitglied der Gewerkschaften geworden und spielten bei Tarifauseinandersetzungen, gewerkschaftlichen Kämpfen eine außerordentlich wichtige Rolle. Nach meiner Beurteilung spielt nicht die Sozialisation in den Herkunftsländern die große Rolle, sondern die konkreten Arbeitserfahrungen in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist nämlich erstaunlich, dass beispielsweise türkische oder andere Arbeitsmigranten in ihren Weltbildern mehrheitlich und strukturell eher konservativ sind und trotzdem in der Bundesrepublik Deutschland nach mehreren Jahren Aufenthalt überproportional gut in den Gewerkschaften organisiert sind.
Das Wort Integration stammt vom lateinischen integer bzw. dem griechischen Wort entagros und bedeutet unberührt, unversehrt, ganz. In der Fabrik muss sich das Teilstück ins Ganze eines neuen Produktes einfügen. Die Herrschaft des Ganzen über das Teil bestimmt auch die Definition des Integrationsbegriffes durch die Bundesregierung. Hier erscheint Integration als langfristiger Prozess, dessen Ziel es ist, alle Menschen in die Gesellschaft einzubeziehen und den Zuwanderern eine umfassende und gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. Die Zuwanderer sind Objekte eines Prozesses. Das Ganze herrscht über die Teile. Als zentrale Pflichten der Zuwanderer gelten Gesetzestreue und Bildungseifer.
Es geht immer darum zu sagen, die kollektiven Ansprüche, die in diesen Streiks erhoben werden, dass es diese kollektiven Forderungen umgemünzt werden in individuelle Anpassungsleistungen. Und der Integrationsdiskurs verschleiert das völlig.
Zum Beispiel, wir haben mit unseren Kampfmethoden auch erreicht, einen Konzern zurückzuschlagen. Wir haben auch hier gezeigt, dass Leute aus verschiedenen Nationen für eine Sache zusammen kämpfen können. Es hat dafür auch früher Beispiele gegeben. So ein bisschen südländische Emotion und deutsche Besonnenheit, sage ich immer, so gemischt den Kampf weitergeführt. Nicht nur für sich zu kämpfen, sondern andere in den Kampf einzuziehen.
Und dann haben sie aufgehört zu arbeiten. Eine alternative Integrationsgeschichte. Ein Feature von Peter Kessen. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2009. Es sprachen Reinhard Virchow und Claudia Mischke. Ton und Technik Michael Morawitz und Jana Brandt. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Hermann Theissen.